Josua ist vertieft. Er ist in Gedanken versunken. Er hat sich vom übrigen Volk abgeseilt zum Nachsinnen. Er war bei Jericho, einer Stadt, von der er wusste, dass es ein schwerer Kampf wird. Das muss gut vorbereitet sein, durchdacht. Und daher ist es gut, mal alleine in aller Ruhe sich die Städte anzuschauen, an der alsbald die Kampfhandlungen stattfinden werden. Es war ein intensiver und innerlicher Prozess für Josua, den er dort bei Jericho durchlebte und weshalb die folgende Szene für ihn mehr als überraschend war. Machst du weiter, weil das Ding hier... Nee. Ich lese ihn nur vor, okay? Nee, lass das so. Ist gut, ich habe vergessen, den Text einzufügen. Also ihr dürft jetzt lauschen. Der Text kommt nochmal, aber den Anfangstext habe ich jetzt nicht eingefügt. Ihr dürft also einfach jetzt auf diese biblische Erzählung lauschen, die für Josua mehr als überraschend war. Als sich Josua in der Nähe von Jericho aufhielt, schaute er auf und sah plötzlich einen Mann. Der stand ihm gegenüber und hatte sein Schwert gezogen. Und Josua ging zu ihm hin und fragte ihn: Freund oder Feind? Er antwortete: Keins von beiden, ich bin der Heerführer des Herrn und jetzt bin ich gekommen. Und da warf sich Josua mit dem Gesicht auf den Boden, verneigte sich und sprach zu ihm: Was befiehlt mein Herr seinem Knecht? Der Heerführer des Herrn antwortete Josua: Zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Ich habe einige Zeit überlegt, welchen Text ich denn nehmen soll, um mal über diesen Josua zu predigen. Und ich kann mir vorstellen, ihr habt so einige Geschichten vor Augen, wenn ihr an diese Person Josua denkt, also wenn ihr so ein bisschen bibelfester seid. Ja, es gibt einige große Geschichten von diesem Josua und da habt ihr sicherlich vielleicht diesen, als sie durch diesen Jordan gelaufen sind, vor Augen oder dann diese Kampfhandlung Jericho oder dieses Thema mit den Kundschaftern und so weiter. Aber als ich überlegte, welchen Text ich nehme, um über diesen Josua zu reden, da stolperte ich über diese Erzählung aus Kapitel 5. Und ich fragte mich, was dieser Text dort eigentlich zu suchen hat und welche Bedeutung er für den weiteren Verlauf der Geschichte wohl haben mag. Denn er ist ja recht kurz und knapp formuliert. Und daher dachte ich mir, er ist es wohl wert, mal genauer angeschaut zu werden. Mein erster Punkt, überraschende Begegnung. So, und da kommt jetzt auch der Text. Als sich Josua in der Nähe von Jericho aufhielt, schaute er auf und sah plötzlich einen Mann. Der stand ihm gegenüber und hatte sein Schwert gezogen. Josua ging zu ihm hin und fragte ihn: Freund oder Feind? Josua ist also in der Nähe von Jericho. Sag mal, funktioniert das Ding noch hier oder ich da jetzt weiter drück oder nicht? Macht mal weiter, bitte. Jetzt, okay. Josua ist also in der Nähe von Jericho, dem Ort der Düfte, so heißt es. Bekannt durch ihren Balsam und ihre schönen Gärten. Die Stadt war unweit vom Jordan, durch den die Israeliten trockenen Fußes laufen konnten und unweit vom Toten Meer entfernt. Josua hielt sich dort auf. Der hebräische Text lässt aufmerken, dass Josua mit diesem zwar nicht in der Stadt war, ja, er war nicht in der Stadt, aber er war mit ihr beschäftigt. Diese Vermutung wird dadurch unterstrichen, dass Josua aufschaute, bevor er diesen Mann sah. Denn wer nachdenkt, schaut oft nach unten. Wer in seinen Gedanken beschäftigt ist, hat seinen Blick geneigt, oder? Geht es dir nicht genauso? Also wenn ich nachdenke, dann blicke ich oft auf den Boden. Vielleicht, weil ich von nichts anderem abgelenkt werden möchte. Weil ich irgendwie einen Punkt brauche, auf den ich mich fokussieren kann, damit meine Gedanken nicht abschweifen. Oder weil Sorgen mich nahezu verrückt werden lassen, dass ich alles andere drumherum irgendwie ausblende. Viele zeigen ein solches Verhalten und so auch Josua. Er war in der Nähe von Jericho, aber er war auch bei Jericho innerlich, mit seinem Projekt, bei seinen Sorgen und Gedanken. Und er schaute auf und sah diesen Mann, einen Kriegsmann, dessen Erscheinung Josua fragen lässt, Freund oder Feind, lüfte dein Visier, Alter. Du befindest dich also auf feindlichem Terrain. Innerlich bist du mitten in der Thematik. Du schaust auf und es steht jemand vor dir, der sein Schwert gezogen hat. Und natürlich schreckst du auf, oder? Natürlich schreckst du auf. Natürlich gehst du innerlich in eine Verteidigung und du klärst ab, ob dieser Gegenüber dir nun freundlich oder feindlich gesonnen ist. Wir sehen hier, wie sehr Josua sich um sein Volk sorgte. Aber wir sehen auch, wie sehr der Mensch noch in dieser Polarität gefangen ist. Freund oder Feind? Für mich oder gegen mich? Entweder oder. Gut oder böse? Richtig oder falsch? Die Situation Josuas lässt ihn in einem Tunnel sein und darin polarisieren. Welche Situationen oder aktuellen Erfahrungen machst du, wo es dir vielleicht genauso geht? Welche Gedanken lassen dich nicht los? Welche Planungen beschäftigen dein Gehirn? Welche Sorgen lassen dich nicht los, sodass du schier verrückt wirst und dein Blick sich senkt? Und wo wir in einer Polarisierung stecken bleiben und wo wir ein Zwischenspiel der Melodie nicht mehr wahrnehmen. Vielleicht kennt ihr das auch. Du bist in so einer Situation, in einer Sorge, in einer Planung, wo du denkst, entweder so oder nur so. Und wir sehen nichts mehr dazwischen. Wir alle kennen doch diese Situationen, oder? Und in solch einer Situation begegnet ihm, diesem Josua, diese Gestalt mit Schwert. Zweitens der Commander und Gottes Gegenwart. Er antwortete, keins von beiden. Ich bin der Herrführer des Herrn und jetzt bin ich gekommen. Da warf sich Josua mit dem Gesicht auf den Boden, verneigte sich und sprach zu ihm, was befiehlt mein Herr seinem Knecht? Dieser Mann mit gezücktem Schwert antwortete ihm, weder noch. Ich bin der Herrführer des Herrn, ich bin der Commander. Und jetzt bin ich gekommen. Diese Gestalt des Mannes kam aus der Welt Gottes, aus einer Dimension, wo man nicht in diesem heillosen Entweder-oder-Varianten verharrt. Eine Dimension, in der man ganz anders über Menschen dachte als hier auf Erden. Diese Begegnung zwang Josua auf die Knie. Er fiel auf die Knie, auf sein Angesicht, sagt man. Denn er erkannte sofort, dass diese Begegnung alles überstieg, was er sich unter einer Begegnung vorstellen konnte. Luther sowie die Schlachterübersetzung schreiben, da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an. Aber das hebräische Wort an dieser Stelle bezeichnet nicht immer die göttliche Anbetung, sondern öfters die tiefe orientalische Ehrenbezeugung des Untertanen vor dem Höheren. Und dies ist meiner Ansicht nach auch zutreffender. Der hebräische Text zeigt auch, dass Josua den Mann als sein höheres Wesen verstand und nicht als Adonai, den Herrn. Und dennoch aufmerksam und kühn warf Josua ihm die Frage entgegen: Was befiehlt mein Herr seinem Knecht? Und dass es sich hier aber um mehr handelte als ein höheres Wesen, nämlich um den sichtbaren Offenbarer des unsichtbaren Gottes. Und ob es nun jetzt Christus war, das bleibt noch offen, da ist sich die Theologie auch nicht einig. Selbst die Bibel geht darauf auch an keiner Stelle irgendwie darauf ein. Aber dass es sich hier um mehr handelt, das musst du Josua durch den Befehl, zieh deine Sandalen aus, erst verstehen. Ja, ich bin immer ein bisschen spät mit den Folien, gell? Daher drittens Heiligkeit erkennen und eingehen, beziehungsweise ich habe es genannt, genau, Heiligkeit eingehen, erkennen und eingehen. Da ist der Vers 15. Der Herrführer des Herrn antwortete Josua: Zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Auf seine Frage, was es denn zu tun gibt, bekommt er eine recht seltsame Antwort, oder? Also da steht jetzt dieser Mann vor ihm, diese Gestalt, und er weiß, das ist jetzt hier irgendwie so ein besonderer Moment. Und ich frage ihn jetzt, was soll ich tun? Was soll dein Knecht tun? Und dann bekommt er eine recht seltsame Antwort. Zieh deine Schuhe aus. Und er hatte sich wahrscheinlich auf etwas ganz anderes eingestellt, versteht ihr? Mehr auf so eine direkte Anweisung, auf eine Handlung, auf eine Tätigkeit, was irgendwie mit dieser Thematik vielleicht zu tun hat. Irgendwelche To-Dos, irgendeine Liste oder was weiß ich, keine Ahnung. Ein Projekt, wie in anderen biblischen Erzählungen dargestellt. Aber was der Mann mit gezücktem Schwert sagt, ist: Zieh deine Schuhe aus. Der Text endet mit dem kurzen Schluss, dass Josua es umgehend tat. Er hatte wohl die Heiligkeit des Ortes erkannt. Und damit ist die kleine Erzählung auch schon vorbei. Ohne, dass sie groß zu uns geredet hat bisher. Aber es hat seinen Grund, warum diese Erzählung zwischen kulturellen Riten, die vorher beschrieben werden, als Josua noch das Volk beschneiden musste, und der Kampfhandlung, die dann stattfand. Es hat seinen Grund, warum sie da steht. Denn offenbar geht es um etwas, was Josua unbedingt wissen sollte oder muss und was so wichtig ist, dass es wert war, in die alten Erzählungen Israels aufgenommen zu werden. Und so fragen wir doch einfach mal, was ist das denn, eine heilige Stätte? Was ist das denn? Ein heiliger Ort. Ein heiliger Ort war eine Stätte, wo allein Gott der Herr ist, wo das Recht Gottes zählte und nur allein das, was er über die Menschen denkt und wo alles andere außer Kraft gesetzt ist, was Menschen übereinander denken. An diesem Ort kann er dem Frommen sowie dem Frevler die Hand auf den Kopf legen. Ein Ort, der auch was Beunruhigendes haben konnte, wie wir in der Geschichte von Jakob es lesen konnten, als er sich fürchtete, als die Pforten des Himmels da waren. Und kein anderes Volk kann so gut erzählen, was der Mensch aushalten muss, wenn er nur ein wenig davon erfährt, was Gott über den Menschen denkt. Und dennoch bekennt das Volk Israel in Psalm 84, einen Tag in deinen Höfen zu verbringen, ist besser als 1000, die ich selbst erwählt habe. Heidi kann den Psalm wahrscheinlich auswendig, oder? Ich wusste es. Sehr cool. An anderer Stelle lesen wir, dass die Gegenwart Gottes aber ein weiter Raum ist, wo man aufatmet. Man hat Respekt vor dieser Stätte, aber auch große Freude an dem Privileg, Gottes Gegenwart zu erleben. Und wisst ihr, manchmal frage ich mich, wo diese zwei Seiten, diese einen Medaille bei uns geblieben ist. Und der Glaube, dass dieser heilige Moment zu einem Momentum in unserem gedankenbeladenen und sorgenvollen und planerischen Leben werden kann. Wenn wir uns mehr über die Form des Gottesdienstes, mehr über das Gesagte, mehr über das Nichtgesagte, mehr über die Dauer oder andere Dinge beklagen. Gerhard von Rath, ein großer Theologe, Alttestamentler, schreibt in einer seiner Predigten: Ihr, die ihr ans Morgen denkt und vielleicht schon an neue Formen für unsere Gottesdienste arbeitet, seid vorsichtig, dass ihr den weiten Raum nicht verderbt. Den weiten Raum, über den Gott seine Hand halten will, um uns da einmal ganz für sich zu haben. In der Gegenwart Gottes hat der Mensch seinen Platz, so wie er ist. Es ist ein Moment, in dem der Mensch sich gesehen fühlt und wo es egal ist, was der Mensch sich für Gedanken über andere macht, weil wir alle vor ihm offenbar sind. Gott kennt uns, Gott kennt mich, Gott kennt dich. Und vor Gott werden wir alle gleich gemacht. Und da gibt es, wie Paulus es sagt, nicht mehr Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Mann und Frau, Galater 3, 28. In der Gegenwart Gottes, in seinem Licht, zählt nicht mehr diese polarisierenden Varianten, sondern Ehrfurcht treibt uns dazu, gnädig und barmherzig zu sein, weil er zu uns, zu mir und zu dir gnädig und barmherzig ist. Und deswegen dürfen wir bei Gott sein, wie wir sind. Jeder darf so sein, wie er ist vor Gott. Und so schreibt Gerhard von Rath weiter: Nein, schlimmer könnten wir das alles nicht missverstehen, als wenn wir glaubten, wir müssten uns in diesem weiten Raum verfälschen. An seiner heiligen Stätten hatten alle Platz und konnten ein Geschmäckle davon bekommen, wie Gott ist und wie er über uns Menschen denkt. In seiner heiligen Stätte, da hatten alle seinen Platz. Die alten Schreiber, die Apostel und die Propheten, sie hatten eine Ahnung davon, was an den heiligen Städten passierte und haben das unter den Menschen als etwas Aufregendes verkündet. Warum? Denn dieser Gott wohnt durch Christus jetzt auch in uns. Sie kannten das geschichtliche Umfeld, sie kannten, was dort passierte und deuteten das jetzt noch weiter und sagten: Schaut, was passiert ist durch Christus, was uns geschenkt ist durch den Heiligen Geist. Er wohnt in uns. Und es wurde auch als solches aufgenommen. Die Begegnung mit Gott, wo wir als Gemeinde auch miteinander beten, das formuliert jetzt Gerhard von Rath folgendermaßen: In diesem Augenblick sind wir Schulter an Schulter gestanden mit allen denen, die uns voraufgegangen sind und die schon vor Gottes Thron stehen und neben all denen, die überall in der Welt bereits anbeten. Ist das nicht weiter Raum? Dieser Christus, er wohnt in uns. Und dort, wo wir als Gemeinden uns treffen, um das eine zu tun, um in Gottes Gegenwart zu kommen, passiert genau das. In diesem Augenblick sind wir Schulter an Schulter gestanden mit allen denen, die uns voraufgegangen sind und die schon vor Gottes Thron stehen. Und neben allen denen, die überall in der Welt Gottes anbeten, ist das nicht weiter Raum. Dort, wo seine Gemeinde sich zusammenfindet, stimmen wir ein in das himmlische Lob. Es ist ein Momentum, in dem Gott mitten unter uns ist und wir vor ihm offenbar sind. Dieses Momentum ist es, was uns Menschen menschlicher macht. Was uns vom hohen Ross hilft. Was uns demütig werden und eins werden lässt mit all den anderen, über die Gott seine Hand ausstreckt. Wo sind diese Momente geblieben, frage ich mich. Wo waren diese Momente in meinem Leben? Es wird so viel darüber diskutiert, wie Gemeinde und Gottesdienste auszusehen haben. Und ich war so viel in all diese Diskussionen in der Vergangenheit mit eingebunden. Und ich glaube, dass wir aus Liebe zu allen Menschen auch diese Fragen ernst nehmen sollten. Und ich wünsche mir und ich hoffe auch, dass wir uns da auch noch etwas bewegen. Aber die eigentliche Veränderung, sie geschieht, weil Gott es schenkt. So, und warum braucht es diese Erzählung von Josua und dem Mann mit dem gezückten Schwert an dieser Stelle? An der Stelle, wo Israel sich bereit macht, gegen Jericho zu kämpfen. Ich glaube, Josua brauchte diesen Moment, damit er in allem Rumhirnen, in allem Sorgen machen und planen, nicht vergisst, wer er ist und wessen Kampf es ist. Wir singen in einem Lied, er kämpft unsere Kämpfe, unsere innerlichen Kämpfe, unsere äußerlichen Kämpfe mit unserem Körper, mit unseren Vorgesetzten, die uns innerlich aufreiben und uns mit Sorgen beladen. Er kämpft diese Dinge, die uns umtreiben. Es braucht das Offenbarwerden vor Gott, dass uns wieder bewusst wird, wer wir sind und wer Gott ist. Das ist der Grund, warum wir Gottesdienst feiern. Nicht, weil wir nicht wissen, wie wir sonst unseren Sonntagmorgen gestalten sollen. Oder nicht, weil wir hier ein schöner Kuschelclub sind. Und auch nicht, weil wir es einfach schon immer so gemacht haben. Sondern weil wir Gottesdienst feiern. Damit uns offenbar wird, wer wir sind und wer Gott ist. Und das wird für uns zur Kraft, die wir im Alltag brauchen. Wir brauchen das, wenn wir mit anderen Menschen unterwegs sind, über die und deren Verhalten wir uns doch so gerne aufregen und erheben. Besonders Leiter, die anderen vorstehen. Wie viel schlechte Führungen entstehen, weil der Respekt und die Freude über das Heilige verloren gegangen ist oder nicht die Priorität haben. Aber vor Gott kommt unser aller Leben ans Licht und werden neu sortiert und geordnet. Asaf schreibt von seiner depressiven und gedrückten Lebensphase, wo er die Ungerechtigkeit einfach nicht verstehen konnte, dieses, dass es sich eines Tages verändert hat, nämlich bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Ihr kennt diesen Psalm, wie deprimiert dieser Mann ist. Darüber, dass es doch denen, denen Gott furzegal ist, dass es denen so gut geht. Und er, der sich bemüht, er hat so zu kämpfen. Und das hat ihn in seinem Leben so bedrückt, dass ihm fast die Füße wegglitten, schrieb er. Also, dass er fast gefallen wäre, dass er sein Ende gesehen hat. Und dann sagt er, aber dann ging ich in das Heiligtum Gottes, an diese heilige Stätte. Und da hat sich was verändert. Und nun schaue ich mein eigenes Leben und ich betrachte, wie es sich bei mir so verhält mit der Tatsache, dass er in mir wohnt und wir als Gemeinde vor Gottes Heiligkeit treten. Und ich frage mich, was macht das mit mir? Macht das noch was mit mir? Da will ich ganz ehrlich sein. Macht das was mit mir? Und es ist gerade als Angestellter, ja, der Verantwortung hat und der Aufgaben hat, manchmal dann gar nicht so einfach, diesen Moment als Momentum zu begreifen. Und jetzt stelle ich auch dir die Frage, macht das was mit dir? Bist du dir dem eigentlich bewusst, dass der Heilige Geist mich zu einem Tempel Gottes gemacht hat und seine Gegenwart mich begleitet? Rechne ich damit, dass Gott mir Momente der besonderen Art schenkt, bei denen ich mir wieder bewusst werde, wer ich bin, wer Gott ist und wer die anderen sind, mit denen ich unterwegs bin? Ist diese Realität in mir meine Grundlage für das Zukünftige? So wie bei Josua. Für zukünftige Sorgen, für zukünftige Projekte und für die zukünftigen Gedankenkarussells. Und ich bin ganz ehrlich, bei mir war es das nicht. Und deswegen sind bei mir in der Vergangenheit die Füße entglitten. Und ich war an dem Punkt Asaphs. Dort aber, wo wir uns dieser heiligen Stätte bewusst sind, dass Gott in mir wohnt und dass wir diese Gegenwart Gottes genießen dürfen, glaube ich, dass dort eine Grundlage für das Zukünftige entsteht, für die Zukunft meiner Sorgen und Projekte und Gedankenkarussells. Wisst ihr, die sind ja nicht schlimm. Es ist doch nicht schlimm, dass wir uns sorgen. Sorgen existieren. Das Böse und das Schlechte, es existiert. Es wäre doch fatal, wenn wir sagen würden, das alles dürfte nicht sein. Das würde uns ja verrückt machen. Es ist okay, dass wir planen, dass wir Strategien entwickeln, dass wir uns Gedanken machen. Und es ist auch normal, dass Gedankenkarussells entstehen. Aber bin ich mir bewusst, auf wessen Grundlage mein Leben steht? Bin ich mir bewusst, wer ich bin und wer Gott ist? Und ich glaube, dass das den Unterschied macht. Und bei mir hat es diesen Unterschied damals nicht gemacht. Vielleicht hätte ich öfters meinen Blick heben müssen, um ihn zu erkennen. Und in der Vorbereitung, ich merkte, dass der Heilige Geist in mir Gottes Gnade zuspricht und dass meine Reaktion nur eine leidenschaftliche Hingabe sein kann, diesem Gott treu zu folgen. Und wisst ihr, wir fragen uns in schweren Zeiten so oft, Mensch, ist Gott mit mir? Ist Gott dabei? Und vielleicht sollten wir uns öfters mal die Frage stellen, bin ich mit Gott? Habe ich Gott mein ganzes Vertrauen geschenkt? Lebe ich ganz für ihn? Denn dass Gott mit uns ist, daran brauchen wir nicht zu zweifeln. Aber bin ich mit Gott? Bin ich bei Gott? Versteht ihr? Ich muss mich nicht darum bemühen, dass Gott bei mir ist, denn das hat er versprochen. Aber bin ich innerlich bei meinem Gott? Und da habe ich festgestellt, ja, ist manchmal schwierig bei mir. Halte ich was zurück, obwohl ich doch eigentlich weiß, dass er in mir wohnt und er mich kennt? Die Geschichte Josuas ist uns eine Ermutigung. Gott scheint es darum zu gehen, Josua zu vermitteln, dass alles, was diesen Ort angeht, lass es Gottes Sache sein. Und das gilt auch uns. Er wird unsere Füße auf weiten Raum stellen. Unser Leben steht unter der Verheißung von Gottes Fürsorge und ein Leben in Freiheit. Und wo wir das erleben, lasst uns einen kleinen Lobpreis im Stillen singen. Denn in diesem Moment, wo wir das erlebt haben, war in unserer kleinen, verwirrten Welt eine kleine, heilige Stätte. Wir werden nachher Abendmahl feiern. Das Feiern, dass Gott mit uns ist, weil er in uns wohnt, weil er für uns gestorben ist und weil er uns die Kraft des Heiligen Geistes geschenkt hat. Wir feiern dieses Abendmahl, damit wir uns daran erinnern, dass das wahr ist, dass Gott mit uns ist. Und es ist auch ein Bekenntnis, dass wir mit ihm sein wollen. Und das wünsche ich dir heute Morgen. Und dass du dich auch auf das Abendmahl so einlässt. Es ist manchmal gar nicht so einfach, so aus diesem Ding so raus und dann mal so ganz bei sich und Jesus zu sein. Aber vielleicht gelingt es ja. Und wenn nicht, ist auch okay. Wir haben nicht das letzte Mal, das erste und das letzte Mal Abendmahl gefeiert. Aber das ist die Einladung. Amen.